Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es klingt romantisch. Die neue Seidenstraße. Ein Megaprojekt über viele Grenzen hinweg. Allerdings hat sie wirklich gar nichts mehr mit der geschichtlichen alten Seidenstraße zu tun. Dahinter stecken knallharte Wirtschaftsinteressen der Chinesen. Heute und morgen ist Seidenstraßengipfel in Peking. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist dabei.
Ich werde alles dafür tun, dass wir ein gemeinsames europäisches Vorgehen mit möglichst großer Geschlossenheit in Peking an den Tag legen.
Und wir fragen nach im Update-Podcast, wem nutzt denn diese Seidenstraße noch so, außer China? Außerdem Thema bei uns, Medizin und Impfstoffe und Blutkonserven per Drohne transportieren. Da gibt es ein neues Projekt in Ghana, in Westafrika, das diese Woche gestartet ist.
Wenn ein Krankenhaus zum Beispiel Medikamente benötigt, die es nicht hat, Blutkonserven, Impfungen, seltene Medikamente, dann sendet es eine SMS an diese Logistikzentren und die packen dann die Medikamente, beladen sie auf die Drohne und die fliegt dann los per GPS zum Krankenhaus.
Darüber hört ihr mehr und wir sprechen über Jesidinnen, für die es jetzt leichter wird, ihre Kinder in ihre Heimat nach Syrien oder in den Irak zu holen. Ihre Kinder, die sie von IS-Terroristen haben, die sie im Krieg vergewaltigt hatten. Bisher war es für diese Frauen fast unmöglich, die Kinder mit zurück in ihre Gemeinschaft zu holen. Auch das Thema bei uns. Der Podcast zum Update vom 26. April 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also Häfen sind dabei, Eisenbahnlinien, natürlich Straßen in Asien, in Afrika und Europa. Das alles will China finanzieren. Die neue Seidenstraße nennt sich dieses Megaprojekt. Das kennt ihr. Heute und morgen hat China dazu Vertreter aus mehr als 100 Ländern nach Peking eingeladen. China will von dem gigantischen Infrastrukturprojekt überzeugen. Stefan Scheuer ist China-Experte und Redakteur beim Handelsblatt, hat das Buch Der Masterplan, Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft geschrieben. Und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Herr Scheuer, auf diesem riesigen Gipfel zur neuen Seidenstraße sind 37 Staats- und Regierungschefs, darunter auch Wladimir Putin und Viktor Orban, eingeladen. Was will der Gastgeber Xi Jinping mit diesem Gipfel erreichen?
Für den chinesischen Präsidenten ist es vor allen Dingen eine Darstellung seines persönlichen Erfolges, denn er hat die Seidenstraßeninitiative zu seiner persönlich wichtigsten internationalen Initiative gemacht. Und dass jetzt so viele Staats- und Regierungschefs nach China reisen, ist für ihn eben ein Beleg dafür, dass dieser Weg erfolgreich ist.
Für Deutschland ist ja Peter Altmaier in Peking mit dabei auf diesem Gipfel. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk hat er gesagt:
Ich werde alles dafür tun, dass wir ein gemeinsames europäisches Vorgehen mit möglichst großer Geschlossenheit in Peking an den Tag legen.
Aber wie geschlossen gehen denn die europäischen Staaten davor? Immerhin haben ja Ungarn und Italien längst ihre eigenen Vereinbarungen mit China getroffen, oder?
Ja, das ist ein echtes Problem. Europa kann nicht mehr geschlossen auftreten. Noch vor 2 Jahren, als dieses Seidenstraßenforum das erste Mal stattgefunden hat, gab es eine ganz, ganz enge Abstimmung unter den europäischen Vertretern, die dort vor Ort waren. Da war es unter anderem Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Tsipras, die gesagt hat, wir unterzeichnen nur einen Vertrag, wenn unsere Anforderungen erfüllt werden. Und das Ergebnis damals war auch, dass die Europäer geschlossen nicht das Handelspapier unterschrieben haben, was die Chinesen ihnen vorgelegt haben. Das kann jetzt in China nicht so funktionieren, weil eben gar nicht mehr alle europäischen Staaten zusammen mit einer Position auftreten können. Und das ist ein großer Nachteil.
Hat das dann jetzt die Verhandlungsposition geschwächt?
Absolut, denn wenn sie natürlich keine direkte Abstimmung unter allen Staaten so einfach herbeiführen können, dann fehlt natürlich auch die Möglichkeit, mit Europa als einem geschlossenen Block auftreten zu können.
China sagt ja, das Projekt sei für alle eine Win-Win-Situation. China investiert Milliarden in die Infrastruktur, andere Länder darf diese Infrastruktur aber auch nutzen für die Exporte. Dass es für alle eine Win-Win-Situation ist, das bezweifeln viele. Warum?
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass China argumentiert, sie geben das Geld und deswegen wollen sie auch alle Regeln aufstellen. Und das ist grundsätzlich natürlich eine große Schwierigkeit. Denn die Europäer haben von Anfang an gesagt, dass sie gerne mitmachen, wenn es denn auch transparente Ausschreibebedingungen gibt für Projekte, die zur Verfügung gestellt werden. Und genau das gibt es eben nicht. Das heißt, bei vielen dieser Mittel, dieser Gelder, die China bereitstellt für Projekte entlang der Seidenstraße, ist nicht so ganz klar, wie die Firmen ausgewählt werden, die diese Projekte dann umsetzen dürfen. Mhm. Da hatten am Anfang die Europäer die große Hoffnung, dass auch beispielsweise deutsche Firmen irgendwo Straßen bauen können oder Flughäfen bauen können. Derzeit sieht es eher danach aus, dass es hauptsächlich chinesische Firmen sind, die davon profitieren und die europäischen Firmen da eher außen vor bleiben.
China ist ja auf dem afrikanischen Kontinent sehr sichtbar engagiert in Infrastrukturprojekten, aber wirtschaftlich generell. Also ein Beispiel, das Straßenbahnprojekt in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Warum ist Europa nicht in so großem Maße im Aufbau von Infrastruktur und ja vielleicht auch weiterer Wirtschaft in afrikanischen Ländern engagiert wie die Chinesen?
Ja, es gibt schon eine ganze Reihe von europäischen Projekten in Kooperation mit vielen verschiedenen afrikanischen Ländern, die vielleicht nicht so stark wahrgenommen werden wie die chinesischen Projekte. Denn vieles davon ist eben nicht klassisch das Bauen von Infrastruktur, sondern es sind dann teilweise Aufbau und Unterstützung von Institutionen, Unterstützung von Bildungseinrichtungen. Und das ist natürlich was man nicht so einfach sieht. Grundsätzlich muss man sagen, dass Europa viele Phasen in der Entwicklungshilfe durchlaufen ist. Noch vor einigen Jahren war es eben auch in Europa so, dass man ganz, ganz viel Infrastruktur unterstützt hat. Und wir sind derzeit in der Phase, wo sich die europäischen Staaten eher vom Bauen von Straßen in Afrika abgewendet haben und andere Projekte fördern. Das kann sich durchaus in einigen Jahren nochmal wieder ändern. Aus afrikanischer Sicht ist es natürlich gut, wenn es verschiedene Staaten gibt, die alle ein Interesse daran haben, eng mit Afrika zusammenzuarbeiten.
Stefan Scheuer, China-Wirtschaftsexperte vom Handelsblatt, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Heute und morgen treffen sich in China Vertreter aus mehr als 100 Ländern, um über die neue Seidenstraße zu sprechen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ilka, wollen wir ein kleines Gehirnjogging machen eben?
Ja, leg los.
Welche Farbe hat der 5-Euro-Schein?
Oh Gott, wie unangenehm. Grün oder so?
Ja, so grün-grau, oder? So,
ja.
So blassgrün.
Ja, ne?
Nicht schlecht. Der 10er?
Rot.
Ja. 50er?
So orange. Du hast den 20er vergessen übrigens. Welche Farbe
der
20er?
Ja.
Sehr gut.
Der 50er ist gelb,
so,
gold.
Nee, der 50er gülden. Ist so orange, oder nicht?
Ja, ich sehe es eher so als gelb.
Ja. Ja, komm, du hast das so offen hier bei dir.
Und der 100er, so.
Grün.
Der ist richtig grün. Und jetzt kommt der 500er.
Ich glaube pink.
So pinkmäßig, ne?
Und was ist 200?
Gibt es einen 200er?
Ja, es gibt doch einen 200er, oder
ja,
nicht?
Ja, das kann sein.
Boah, jetzt sehe ich Quatsch.
Ja, aber den 500er gibt es jetzt bald nicht mehr, weil den haben irgendwie weniger auf dem Schirm tatsächlich und nicht nur deshalb wird er jetzt nicht mehr ausgegeben. Der 500er wird langsam aussterben. Ist kein Problem, der 500er ist eh sowas wie ein ungeliebtes Stiefkind, hat unser Reporter Christian Schmidt rausgefunden. Mit unserer Lebenswirklichkeit hat dieser Schein nämlich eher wenig zu tun.
Schön, wenn man ihn hat. 200-Euro-Scheine, die könnte man ja auch abschaffen, weil die benutzt ja auch kaum jemand. Der 50er ist ja das gängigste Zahlungsmittel, 100 noch, aber 200 ja. Die meisten zahlen halt mit Karte, ne?
Bei den Händlern ist der Schein eher ein ungeliebtes Kind. Das Lederwarengeschäft von Renate Wergen ist ein klassischer Vorstadtladen. Viel wird in bar gezahlt, es gibt auch teurere Waren. Aber bar mit 500-Euro-Schein hat in den letzten Monaten nur ein einziger Kunde bezahlt. Und das ist auch gut so, sagt die Chefin.
Also je nachdem, wie groß die Verkaufssumme ist, nehme ich ihn ungern, wenn ich halt eben dann entsprechend wechseln muss oder zum Wechseln benutzt werde, sagen wir mal so. Ansonsten ist es halt Zahlungsmittel wie jedes andere auch. Aber halt selten wird er abgegeben.
Unpraktisch, weil zu viel. Im Alltag ist der 500er längst ausgestorben. Aber es gibt sie noch, die besonderen Anlässe, bei denen er seinen großen Auftritt hat. Bei Jenny ist das Scheinerlebnis noch ganz frisch.
Am Dienstag letzte Woche, also jetzt, vergangenen Dienstag tatsächlich.
Jetzt total noch frisch, was hast du gekauft?
Ja, ich wollte mir ein Auto kaufen, bin dafür in die Bank gegangen und habe am Schalter den 500-Euro-Schein abgeholt.
An der Kommunion habe ich Geld bekommen und dann auch einen 500-Euro-Schein war dabei.
Kannst dich noch genau erinnern. Wie hast du den umgesetzt? Weil das ist ja auch irgendwie schwierig, den kriegt man ja gar nicht so gut los.
Der ist auf mein Sparbuch gewandert.
Es gibt allerdings Branchen, die werden ihn vermissen. Für alle, die Geld waschen wollen oder im großen Stil Drogen handeln, für die könnte es in Zukunft etwas komplizierter werden. Der 500-Euro-Schein steckt tief drin in illegalen Machenschaften. Das weiß Polizeihauptkommissar Sebastian Fiedler. Er ist einfach praktisch für die Kriminellen.
Richtig, weil das Volumen erheblich geringer ist als bei 100 Dollar oder 50 Pfund Varianten. Das sind sonst die anderen gängigen Währungen, die noch in Frage kämen, theoretisch.
Der 500er ist die beste Möglichkeit, hohe Summen mit vergleichbar wenig Scheinen von A nach B wandern zu lassen. Fiedler ärgert es, dass das immer noch geht.
Sie können ja in Deutschland nach wie vor für 70.000 Euro problemlos ein Fahrzeug kaufen. Sie können Immobilien im sechsstelligen Bereich bar erwerben hier in Deutschland. Das geht in anderen europäischen Ländern nicht. Aus Sicht der Geldwäscher ist das der wichtigste Teil. Deswegen sind wir auch dafür, das entsprechend einzuschränken.
SPD und CDU haben es im Koalitionsvertrag verankert. Jetzt soll mit einem Vorstoß der SPD ernst gemacht werden. Bargeldgeschäfte sollen auf 5.000 Euro begrenzt werden. Der 500er soll verschwinden. Kunden und Einzelhändler werden ihn nicht vermissen. Und auch bei größeren Anschaffungen sind die Geschäfte gerüstet. Hermann Josef Broich verkauft Gebrauchtwagen. Wenn seine Kunden mit einem Koffer voller Zehner kommen würden, wäre ihm das auch egal.
Läuft eh durch die Maschine und von daher spielt das keine Rolle. In der Maschine wird es gleich kontrolliert.
Die österreichische Notenbank hat sich lange gegen die Abschaffung des 500ers gesträubt. Allen voran ihr Direktor Kurt Pribil.
Wir sind strikt gegen die Abschaffung, weil wir befürchten, dass damit die Diskussion über die schrittweise Abschaffung des Bargeldes eröffnet wäre.
Deutschland und Österreich sind die Länder, in denen der Schein am meisten benutzt wird. Johannes Beermann aus dem Vorstand der Deutschen Bundesbank warnt vor einer Dramatisierung.
Man kann dem 500er eine kleine Träne nachweinen, aber jetzt das ganze Tränenfass auszuschütten, ist, glaube ich, übertrieben.
Die Deutschen lieben ihr Bargeld. Kein anderes Industrieland macht so viel Umsatz mit Scheinen und Münzen. 500 Millionen 500er sind noch im Umlauf. Das sind 250 Milliarden Euro. Angst, dass sie irgendwann wertlos werden, müssen wir übrigens nicht haben.
Der 500er gilt immer und ewig. Das heißt, jeder kann in aller Ruhe mit dem 500er weiter bezahlen. Er kann den 500er weiter unterm Kopfkissen liegen lassen und sagen, für schlechte Zeiten habe ich eine Reserve. Da passiert also nichts.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alice Merton, Ariana Grande, Churches, Diplo, John Hopkins, Kid Cudi und Herpes. So könnte man das Coachella-Festival zusammenfassen. Wer das Coachella nicht kennt, das ist wirklich mittlerweile ein ganz großes Festival, Musikfestival in Kalifornien, eins der größten weltweit. Ist eigentlich bekannt dafür, dass da ganz viele Instagrammerinnen rumlaufen, Fotos machen, jede Menge Influencer. Und jetzt eben ist es auch bekannt für die Verbreitung von Herpes. Ilka Knigge aus unserem Team. Geht's da um Lippenherpes? Nein, es geht um Genitalherpes.
Genau, es geht um Genitalherpes. Wobei man muss dazu sagen, dass man das ja nicht so ganz eindeutig trennen kann. Man kann Herpes ja an verschiedenen Körperstellen bekommen, also das gleiche Virus. Zumindest auf dem Festival scheint sich dann dieser Herpesvirus verbreitet zu haben. Das hat das US-Gesundheitsportal Herp Alert der Newsseite TMZ gemeldet. Herp Alert, das ist so eine Art Online-Gesundheitsservice. Da können Userinnen und User ihre gesundheitlichen Probleme beschreiben und sogar Fotos hochladen, um dann eine Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten zu bekommen. Und nach dem Festival haben diese Portalbetreiber eben viel mehr Herpesfälle im Raum Indio, Palm Desert und Coachella Valley bekommen. Da war wohl die Rede von 1.105 betroffenen Leuten.
Also die Leute auf diesem Festival hatten wohl extrem vielen ungeschützten Sex.
Wahrscheinlich ja. Also Genitalherpes wird über Schleimhautkontakt übertragen. Genital, anal, oral ist es möglich. Das heißt aber natürlich auch, dass wenn du einen Lippenherpes hast und dann den wem anderen gibst, dass der auch einen Genitalherpes bekommen kann, wenn du an den richtigen Stellen unterwegs bist oder eben auch andersrum. Es geht aber auch über eine Schmierinfektion. Also wenn man sich zum Beispiel gekratzt hat, den Erreger an der Hand hat und dann wen anderen berührt oder eben wenn man zum Beispiel den gleichen Becher benutzt.
Oder wenn man sich untenrum kratzt und man hat vorher irgendwie...
Das wollte ich jetzt so direkt nicht sagen.
Okay, die wichtigste Frage vielleicht am Ende noch, kann man sich da irgendwie vorab schützen, impfen lassen oder so?
Nein, also impfen lassen kann man sich nicht, vorab schützen ja, also man kann zum Beispiel regelmäßig Hände waschen, Kondome benutzen, aber wenn man es dann doch hat, dann bekommt man eben eine Salbe oder Tabletten gegen den Virus.
Es gibt ja immer so viele Stylo-Fotos vom Coachella im Netz, bei Instagram vor allen Dingen. Mal sehen, wie viele Stylo-Fotos jetzt dabei sind. Vielleicht auch ein paar eklige dabei.
Oh Gott, bitte nicht.
Es wird aber dann wahrscheinlich zensiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der größte medizinische Drohnendienst der Welt ist in Ghana. In Westafrika, dort fliegen seit dieser Woche 120 Drohnen rund um die Uhr durch das Land und liefern Impfstoffe, Medikamente oder auch Blutkonserven an Gesundheitszentren aus. 12 Millionen Menschen sollen so im Notfall schnell mit Medikamenten versorgt werden. Dunja Sadiki ist unsere Korrespondentin für Nordwestafrika. Dunja, wie genau funktionieren diese medizinischen Drohnen?
Ja, ab dieser Woche gibt es 4 Logistikzentren mit diesen unbemannten Drohnen, 30 Drohnen jeweils pro Logistikzentrum. Und wenn ein Krankenhaus zum Beispiel Medikamente benötigt, die es nicht hat, Blutkonserven, Impfungen, seltene Medikamente, dann sendet es eine SMS an diese Logistikzentren und die packen dann die Medikamente, beladen sie auf die Drohne und die fliegt dann los per GPS zum Krankenhaus.
Wenn es um Notfälle geht, dann muss es natürlich auch schnell gehen, klar. Geht das denn mit diesen Drohnen?
Also der Hersteller sagte ja, laut Hersteller fliegen die Drohnen über 100 Stundenkilometer schnell und sie sollen von der Bestellung bis zur Anlieferung vor Ort nur ca. 30 Minuten brauchen, vielleicht sogar weniger. Sie können rund 2 Kilogramm tragen und man kann sich das auch im Internet angucken, da gibt es Videos, da sieht man dann, die Drohne fliegt dann niedriger, also in niedriger Höhe lässt sie dann die Medikamente an dem Ort am Krankenhaus ab mit so einem kleinen Fallschirmchen und das soll jetzt 600 Mal am Tag in Ghana passieren.
Du sagst Hersteller, wer hat denn diesen Drohnendienst gestartet?
Das ist das US-Unternehmen Zipline aus Kalifornien, ein ehemaliges Startup aus dem Silicon Valley. Und das hat dieses Drohnenprojekt zuerst 2016 in Ruanda, also in Ostafrika, gestartet und bringt es jetzt eben in Ghana, also in Westafrika, in einem viel, viel größeren Umfang an den Start. Und das ist eine Kooperation unter anderem mit der Regierung in Ghana und unter anderem mit der Weltgesundheitsorganisation, die die Medikamente stellen.
Nur damit wir das mal einschätzen können, wie dringend wird denn so ein Projekt gebraucht? Also wie ist denn aktuell die medizinische Versorgung in Ghana?
Also die Reichweite des Projekts, das soll 12 Millionen Menschen in Ghana erreichen. Das ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung und das ist, würde ich sagen, schon gut. Denn in Ghana, muss man sagen, gerade in ländlichen Gegenden, da ist es sehr, sehr schwierig, zum Arzt zu kommen. Zum Beispiel, weil die Straßen schlecht sind, die Infrastruktur ist nicht besonders gut. Und wenn man dann beim Arzt ist, in einem Krankenhaus ist, dann kann es auch sein, dass es nicht ausreichend ausgestattet ist mit Medikamenten. Zum Beispiel, wenn man jetzt von einem Hund gebissen wurde und der hat Tollwut und dann ist vielleicht dieses wichtige, lebensrettende Medikament, diese Impfung, nicht vorrätig.
Das, was du jetzt gerade alles berichtest, das klingt auch ein wenig nach einem Aber.
Ja, es gibt Kritik und zwar das Geld, so die Kritik, hätte die Regierung in Ghana doch auch einfach benutzen können, um eben zum Beispiel Krankenhäuser besser auszustatten. Meine Meinung, da ist das schlagende Argument im Moment einfach die Zeit. Denn durch dieses Drohnenprojekt sind wichtige Medikamente eben ganz schnell da, wo sie gebraucht werden. Und das kann in der Notlage, wie ich gerade schon eben gesagt habe, für Menschen in Ghana eben über Leben und Tod entscheiden.
Seit dieser Woche fliegen in Ghana 120 Drohnen mit Medikamenten, Blutkonserven und Impfstoffen herum. Infos von Dunja Sadaki, Deutschlandfunk Nova Korrespondentin für Nordwestafrika.
Deutschlandfunk Nova Update.
Teile des Iraks und Syriens standen bis vor einigen Monaten noch unter Kontrolle der Terrormiliz IS. Besonders gelitten hat dabei eine religiöse Minderheit, nämlich die Jesiden. Männer wurden ermordet, Frauen von IS-Kämpfern verschleppt und vergewaltigt. Um ihr Schicksal ging es diese Woche im UNO-Sicherheitsrat, wo auch die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad gesprochen hat, die selber aus IS-Gefangenschaft geflohen ist.
Daesh. Der Islamische Staat hat tausende Jesidinnen versklavt, Mädchen und Frauen, vor den Augen der internationalen Gemeinschaft. Niemand hat sie gestoppt.
Deutschland hat im UNO-Sicherheitsrat durchgebracht, dass sexuelle Gewalt in Konfliktgebieten stärker verfolgt wird. Heute hat es eine weitere Entscheidung gegeben, die wichtig sein könnte für die verschleppten Jesidinnen. Aglaya Dana aus der Nachrichtenredaktion, worum geht es da?
Es geht ja um die Kinder, die viele Frauen in Gefangenschaft bekommen haben. Die Geburt dieser Kinder hat die Frauen nämlich für große Probleme gestellt. Nicht nur, dass das eben Kinder sind durch eine Vergewaltigung, das ist ja schon schlimm genug, sondern auch wegen dieser Kinder können bzw. konnten viele der Frauen nicht zurück in ihre Heimat, zu ihren Familien. Auch wenn der IS ja jetzt quasi geschlagen ist und die Frauen eigentlich frei sind. Also sie könnten zurück, können sie aber nicht. Wenn sie doch zurück wollten, müssten sie ihre Kinder zurücklassen. Und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen haben auch berichtet, es gibt da herzzerreißende Szenen im irakisch-syrischen Grenzgebiet, wo Frauen eben ihre Kleinkinder einfach zurückgelassen haben in Lagern, von Weinkrämpfen geschüttelt oder auch ihre Kinder an Menschenhändler verkauft haben.
Erklär mal, warum konnten die Frauen ihre Kinder nicht mitnehmen?
weil diese Kinder bisher aus der jesidischen Gemeinschaft ausgestoßen wurden. Also es gibt bei dieser Minderheit eine jahrhundertealte, sehr strenge Heirats- und Erbregelung. Und das liegt auch daran, dass diese Gruppe immer wieder von Muslimen verfolgt wurden. Die sind ja eigentlich beheimatet im Irak und in der Türkei und in Syrien, in diesen Gebieten, und eine Minderheit. Und um das Bestehen der Minderheit zu sichern, haben religiöse Oberhäupter lange an diesen strengen Regeln festgehalten. Also Jeside ist wirklich nur eine Person, dessen Elternteile beide Jesiden sind. Mhm. Und das ist bei den in Gefangenschaft gezeugten Kindern nicht der Fall.
Weil eben der Erzeuger ein IS-Kämpfer ist, also ein Muslim, aber an dieser Regelung hat sich jetzt etwas geändert?
Genau, also die geistliche Führung der Jesiden hat jetzt beschlossen, die Kinder der Frauen doch aufzunehmen. Der geistliche Rat hat festgestellt, dass diese Frauen unschuldig sind, dass sie zu Handlungen gezwungen wurden, traumatisiert wurden, und deshalb werden für sie und für ihre Kinder jetzt diese jahrhundertealten Regeln verändert. Das bedeutet, dass viele Frauen, wenn sie wollen, eben mit ihren Kindern zurück können in ihre Heimat, zum Beispiel in den Nordirak. Und viele leben jetzt in Lagern noch in Syrien zum Beispiel, und mehr als 1000 Jesidinnen auch hier bei uns in Deutschland.
Vor allem in Baden-Württemberg, oder? Da gab es so ein spezielles Programm.
Genau, also Baden-Württemberg hat 2015 1000 traumatisierte Jesidinnen aufgenommen, und es gibt natürlich viel mehr Jesiden in Deutschland, aber das ist eben speziell, das sind die, die geflohen sind vor dem Krieg und dem IS. Außerdem gibt es eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Villingen-Schwenningen, mit einer Uni im nordirakischen Dohuk, und da werden zum Beispiel Psychologinnen und Psychologen ausgebildet zu Traumatherapeuten, also mit den Jesiden zusammenarbeiten können. Und Baden-Württemberg hatte wohl auch einen Anteil daran, dass der jesidische Rat jetzt diese Entscheidung getroffen hat. Denn unter anderem war die Staatsministerin Theresa Schopper von den Grünen bei den Gesprächen mit den Religionsführern dabei.
Das war mit ein Ziel, auch jetzt auf der Reise zu erreichen, dass diese Kinder nicht abgelehnt werden, sodass die Kinder weiterhin mit ihren Müttern, so sie wollen, gemeinsam auch in den jesidischen Verbünden leben können.
Also deutsche Politiker haben eben auch ihren Anteil daran, dass das jetzt eben für die Jesidinnen und die Jesiden einfacher wird. Es gibt allerdings noch Probleme mit der irakischen Regierung. Die wehrt sich dagegen, die Kinder offiziell als Jesiden anzuerkennen, weil laut irakischem Recht eben Kinder von muslimischen Vätern automatisch Muslime sind.
Also da das nächste Problem. Aber zumindest die jesidische Gemeinschaft erkennt die Kinder von verschleppten Jesidinnen jetzt an. Informationen waren das von Aglaya Dane. Aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Also erst Fridays for Future unterstützen und dann zum Feiern in die Ferne fliegen. Party hard oder Klimaschutz hard. Die Abi-Reise mit dem Flug nach Spanien, nach Bulgarien, nach Kroatien. Würden die Abiturientinnen und Abiturienten das eintauschen gegen eine Busreise und dann zelten gehen? Gehen die so weit? Also diese Frage kommt gerade immer mehr auf. Zum Beispiel Theresa K., die organisiert die Fridays for Future Demos in Dortmund, war vor einigen Wochen zu Gast bei Anne Will und hat gesagt, ich glaube, dass sich da auf jeden Fall auch viele Abiturienten bei Fernreisen hinterfragen. Also ihr Abi-Jahrgang vor 2 Jahren hätte nicht auf eine Flugreise verzichtet, aber da verändert sich gerade was. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich angeschaut, ob denn wirklich viele Menschen umdenken beim Thema Abi-Reisen. Ilka, kann man da einen allgemeinen Trend erkennen?
Schwierig. Also es gibt dazu verschiedene Stimmen. In einem Artikel der dpa werden zum Beispiel Demonstrantinnen aus Dortmund zitiert. Die sagen, sie haben sich für eine Reise nach England mit dem Bus entschieden. Ich habe heute mit Luisa Hövelhans aus Schwege bei Osnabrück gesprochen. Bei ihr ist es anders. Sie hat mit anderen aus ihrer Stufe eine Reise nach Bulgarien geplant. Und sie sagt, bei der Reiseplanung war das kein Thema, ob die Flüge klimaschädlich sein könnten.
Es gab tatsächlich gar keine Diskussion, aber ich glaube eher, weil niemand so wirklich darüber nachgedacht hat an der Stelle. Und ich glaube, jetzt, wenn man Menschen aus unserer Stufe wirklich direkt darauf ansprechen würde, würden die sich auch Gedanken machen. Aber an der Stelle hat sich niemand von selbst darüber Gedanken gemacht.
Einen allgemeinen Trend kann man auch schwer an Zahlen festmachen im Moment. Es gibt keine groß angelegten Befragungen und die Reiseanbieter geben ja bekanntlich ungern genaue Zahlen raus. Ein großer Abi-Reisenveranstalter hat mir heute aber zum Beispiel gesagt, dass bei ihren Buchungen gar kein Unterschied zu sehen ist in den letzten Jahren. Bei ihnen ist es aber so, dass es sowieso viel mehr Busreisen als Flugreisen gibt. Viele Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre Reisen Reise, also eventuell ohne drüber nachzudenken, schon klimafreundlich geplant.
Wie sieht es mit anderen Schulreisen aus, so Abschlussfahrt oder so? Wird da umgestellt?
Ja, auch da gibt es immer mehr Schülerinnen und Schüler, die sich bei den Demos dazu äußern. Die sagen, hey, wir planen unsere Wandertage in der Nähe oder unsere Stufenfahrten auch mit dem Bus. Auch bei Luisa Hövelhans hat sich an der Schule da was getan.
Tatsächlich, bei uns gibt es auch so LK-Reisen, also die man vorher schon in der Q1 macht, in seinem LK, und dass die Schule jetzt darüber diskutiert oder vor allem die Lehrer, ob man nur noch in Nachbarländern Deutschlands und auch nicht mehr fliegen darf. Also das ist gerade bei uns so die Diskussion auch an der Schule.
Aber auch da mit eindeutigen Zahlen kann man diese Form von Umdenken nicht belegen.
Aber Zahlen dazu, wie viel wir Deutschen generell fliegen, die gibt es ja. Zeigen sich da Unterschiede?
Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man sich mal die Zahlen von 2018 anguckt, dann ist es sogar so, dass von Deutschland aus mehr Flüge gemacht wurden als im Vorjahr. Ungefähr 244 Millionen Passagiere sind von deutschen Flughäfen aus losgeflogen. Das sind 4% mehr als 2017. Interessant ist da auch, dass der Zuwachs bei innereuropäischen Verbindungen sogar noch stärker war. Da waren das fast 6% mehr Fluggäste als im Jahr davor. Also es ist nicht so, dass die Menschen auf kürzeren Strecken auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen. Bei Flügen innerhalb von Deutschland sind die Fluggastzahlen zwar ein bisschen runtergegangen, das liegt aber wohl eher nicht am Klimabewusstsein, sondern wahrscheinlich an der Pleite von Air Berlin.
Also es gibt keinen Greta Thunberg-Effekt, von dem wird ja gerade viel gesprochen.
In den Fluggastzahlen von letztem Jahr zeigt sich auf jeden Fall keiner, nein. Zumindest in Schweden zeigt sich aber eine neue Haltung zum Thema Fliegen. Da gibt es ja diese neue Wortschöpfung Flugskam, wenn ich das richtig ausspreche. Das heißt so viel wie Flugscham, also wenn man sich schämt zu fliegen oder auch anderen davon zu erzählen, dass man das tut. Ida Hüldt ist Ethnologin und die hat das neue Wort im Interview mit unserem Skandinavien-Korrespondenten so eingeordnet.
Neue Worte repräsentieren immer auch den gegenwärtigen Zeitgeist. Flugscham erzeugt einen emotionalen Druck und macht die Klimafrage zu einer persönlichen. Wir sollen Verantwortung übernehmen und uns schämen. Schaut man auf Untersuchungen der Fluggesellschaften, dann sieht man allerdings, dass die Leute weiter fliegen, nur jetzt eben mit schlechtem Gewissen.
Heißt aber, vielleicht sehen wir irgendwann in den Zahlen was. Die Fridays for Future Demos, die gibt es ja erst seit Mitte letzten Jahres.
Mhm. Ilka Knigge hier bei uns in Deutschlandfunk Nova über diese Ambivalenz, also doch noch weiterhin wegfliegen, obwohl man vorher noch für Fridays for Future demonstriert hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Masernimpfung. Folgende Geschichte bei mir. Mein Hausarzt meinte letztens, ich soll doch mal meinen Impfpass mitbringen. Ich so, wo ist denn eigentlich mein Impfpass? Hab dann lange gesucht, in irgendeiner Kiste habe ich den gefunden. Arzt schaut rein und sagt, du bist nicht gegen Masern geimpft. Das ist nicht gut. Ich frage meine Mutter und die sagt, ja, stimmt, haben wir damals nicht gemacht. Mumps, Masern, Röteln, Impfung ist nicht drin in dir, lieber Ralf. Also habe ich mich vor 2 Wochen impfen lassen. Ein Pieks, fertig, jetzt bin ich geimpft. Jetzt lesen wir diese Woche, dass viele Leute in unserem Alter so diese Impfung nicht haben. Also sind nicht nur die bösen Impfverweigerer-Eltern ein Problem momentan bei der Ausbreitung der Masern, sondern auch zum Teil wir jungen Erwachsenen. Hermann Kahl ist der Sprecher des Berufsverbands Kinder- und Jugendärzte. Herr Kahl, einen Impfpass haben die meisten? Wenn Sie ihn finden, der ist dann irgendwie alt, zerfleddert und unübersichtlich. Wie finde ich denn heraus, ob ich gegen Masern geimpft bin?
Wenn wir keinen Impfpass haben, ist es meistens schwer. Manchmal können die eigenen Eltern noch helfen, zu sagen, ob die Masern durchgemacht worden sind oder ob vielleicht eine Impfung gegen Masern erfolgt ist. Aber wenn kein Impfpass da ist, dann ist es oft schwer, die Frage exakt zu beantworten.
Hm. Im Impfpass sehen wir es dann an so einem kleinen Aufkleberchen, was da drin ist. Und der Arzt wird es dann auch bestätigen. Aber muss man das auffrischen lassen, diese Impfung?
Einmal sollte sie aufgefrischt sein, ja, genau.
In welchem Alter?
Die Kinder- und Jugendärzte impfen ja so ungefähr mit 14 Monaten, 12 bis 14 Monaten zum ersten Mal gegen Masern, Mumps, Röteln. Manchmal auch schon früher, man kann auch früher impfen. Mindestens in einem Abstand von 4 Wochen die zweite Impfung.
Ach so, also nicht später erst, wenn man erwachsen ist oder so?
Nein, nein.
Aber viele Erwachsene, auch junge Erwachsene, sind nicht ausreichend gegen Masern geimpft. Warum?
Ja, es gab eine Zeit, da gab es eben noch keinen Impfstoff. Und als der Impfstoff kam, waren einige schon so alt, dass sie damals gar nicht mehr beim Kinder- und Jugendarzt aufgetaucht sind. Diese große Gruppe hatte auch meistens keine Masern gehabt und ist auch nicht geimpft und ist gefährdet, dass sie eine Maserninfektion bekommen kann.
Hm.
Am besten ist, wenn sich die 30-Jährigen bis 50-Jährigen alle mal überprüfen lassen, ob sie die Impfung gemacht haben. Das wäre sehr gut. Sie sollen einfach mal in ihren Impfpass gucken, wenn sie ihn noch haben. Wenn sie nicht haben, sollen sie noch mal die Eltern fragen, ob sie die Masern gehabt haben oder ob die sich an den Impftermin erinnern können. Und wenn sie keine Sicherheit haben, sollen sie einfach die Impfung machen lassen, dann ist ein Schutz da.
Und da gab es tatsächlich so eine Lücke und dann gab es danach den Impfstoff.
Genau. Die Maserninfektionen sind ja früher im Grunde genommen durch alle Altersklassen bei den Kindern durchgegangen, ne? Sodass also dann erstmal darüber ja auch eine Immunität bestanden hat. Dann kam irgendwann der Impfstoff dazu und dann wurden die Kleinen geimpft, aber größere nicht, die dann keine Masern gehabt haben. Die wurden dann nicht geimpft, weil die Arzttermine nicht mehr bestanden haben, zum Beispiel über Vorsorgetermine oder über Impfkontrollen in der Praxis gab es ja auch nie, sodass sie einfach vergessen worden sind.
Dann sprechen wir mal über die Krankheit und den Krankheitsverlauf. Wenn ich als ungeimpfter Erwachsener diese Krankheit bekomme, wie gefährlich wäre die für mich?
Naja, die ist schon relativ gefährlich, weil die Flecken an für sich sind ja nicht schlimm, ne? Das Fieber geht meistens auch noch einigermaßen. Aber was schlimm ist, wenn eine Komplikation eintritt, eine Lungenentzündung zum Beispiel oder eine Hirnhautentzündung, dann ist Feuer am Dach.
Wie merke ich denn, ob ich an Masern erkrankt bin? Also kann es auch sein, dass ich die Viren in mir habe, aber die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist oder erst noch ausbricht?
Ja, es gibt ja so eine Vorläuferphase. Nach der Inkubation gibt es eine Phase, wo noch nichts passiert und dann tritt Fieber auf irgendwann. Und irgendwann treten auf der Mundschleimhaut weiße Flecken auf und irgendwann kommt dann der berühmte Masernausschlag, ne? Oft einhergehend mit Lichtscheue und die Geräuschempfindlichkeit, hohes Fieber, Abgeschlagenheit, wirkliches Krankheitsgefühl. Also die Masern sind immer eine ziemlich blöde und böse Erkrankung für die Kinder gewesen.
Und was ist in dieser Zeit, in der ich noch nichts spüre, dann bin ich schon ansteckend?
In der Regel ist man ansteckend mit Fieberausbruch.
Ab dem Zeitpunkt, okay.
Ja, ab dem Zeitpunkt. Das kann auch schon mal ein bisschen vorher früh losgehen. Man merkt es ja nicht direkt mit dem Fieber, aber in der Regel dann erst.
Wie kann sich Deutschland einen besseren Überblick verschaffen darüber, wer denn alles geimpft ist in der Gesellschaft? Weil mir kommt es ein bisschen so vor, als hätten wir nicht so richtig genaue Zahlen, oder?
So ist es. Ganz genau so ist es. Wir bräuchten dringend ein nationales Impfregister, wo alle Impfungen erfasst wären. Dann könnte man sofort sehen, wo eine Impflücke entsteht und könnte die Menschen dann entsprechend informieren, dass sie die Impfung oder sich einen Impftermin geben lassen bei ihrem Arzt. Denn wir stellen immer wieder fest, die Impfgegner sind nicht so sehr das Problem. Natürlich sind sie ein Problem, aber das Problem sind die vergessenen Termine. Hm. Die Terminmanagement funktioniert nicht so optimal und mit einem nationalen Impfregister hätten wir das natürlich für die Kinder, Jugendlichen und für die Erwachsenen dann im Griff.
Wie wäre es denn mal mit einem echten, offiziellen, digitalen Impfpass in der Cloud anstatt diesem gelben Lappen?
Wenn die Menschen einverstanden sind, ist das doch eine super Idee, klar.
Warum sind sie nicht einverstanden? Datenschutz?
Ja, vielleicht kommt ja in Zukunft, wenn die Patientenkarte kommt, auch der Impfpass auf die Patientenkarte drauf, müssen wir mal abwarten. Das wäre natürlich auch ein guter Vorteil, ne? Das ist klar.
Hermann Kahl, Sprecher des Berufsverbands Kinder- und Jugendärzte hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.